Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. September 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Dominik, du hast in deinem neuesten Bundeshausbriefing, das ja immer am Freitagnachmittag kommt, eines der, ja, kann man schon sagen, am meist besprochenen Themen jetzt im Bundesbern angesprochen. Und es ist natürlich ein typischer Sport von Bundeshausjournalisten. Es geht um den Rücktritt von Bundesräten. Und welcher Bundesrat hat man das Gefühl, könnte zurücktreten? Dominik, um wen geht
es? Es ist der Guy Parmelin. Und zwar verdichten sich gewisse Signale, die, ich finde, haben jetzt gerechtfertigt zu spekulieren. Es ist klar, es gibt wenig, wo geheimer ist als die Überlegungen von Bundesräten zu ihrem Rücktritt. Aber er ist schon seit 11 Jahren Bundesrat. Er ist jetzt das zweite Mal Bundespräsident. Das gilt so als das Maß der Dinge. Also wenn man zweimal Bundespräsident war, dann kann man gehen. Dann ist es so, dass er schon länger Rückenprobleme hat. Das ist bekannt. Die Probleme sind grösser geworden, sagt man mir. Und ja, dann muss ich auch sagen, der Mann ist erfolgreich wie noch nie. Also muss ich wirklich sagen. Also warum nicht dann gehen, wenn es am schönsten ist und wenn man Erfolg hat? Das passt alles ein bisschen zusammen. Kommt noch dazu, dass wenn er noch ein Jahr anhängt, bis zum Ende der Legislatur, dass er dann zum Beispiel die wirtschaftliche Seite von diesen Rahmenverträgen im Nationalrat verteidigen müsste. Und er sagt das natürlich nie offiziell, aber er findet das nicht so wahnsinnig toll. Er muss es jetzt im Ständerat machen, aber nächstes Jahr ist dann im Nationalrat die Debatte angesagt. Und er freut sich offenbar nicht auf das. Und darum würde eigentlich alles zusammenpassen. Ich weiß nicht, wie du aussiehst.
Ich meine, es ist klar, dass ich die Legislatur höchstens noch die Legislatur beendet. Also das ist genau. Völlig klar. Also nochmal eine Legislatur, das ist ausgeschlossen. Also geht es wirklich um die Frage, gehe ich jetzt Ende Jahr oder gehe ich nächstes Jahr? Und nächstes Jahr, wenn wir ehrlich sind, wäre das im Sommer letztlich. Weil nachher ist Wahlen, nachher gibt es zwar die Erneuerungswahlen, aber die Bundesräte sind eigentlich ab der Sommerferie dann, ja, das sind lame ducks, wenn man weiss, dass sie die Legislatur nicht mehr erneuern. Also von dem her geht es wirklich darum, gehe ich jetzt oder bleibe ich nochmal 6 Monate? Und angesichts von seinen eben gesundheitlichen Problemen, ich meine, es ist unglaublich, ihr müsst mal beobachten, wie tapfer die Guy Parmelin seine öffentlichen Auftritte absolviert. Man sieht es ihm an, dass er schwere Schmerzen hat und er beißt sich durch. Er steht so leicht gebeugt. Man sieht es ihm an, dass er wirklich aus Pflichtgefühl da ist und noch weiter als Bundespräsident amtiert, aber es tut ihm nicht gut. Und von dem her habe ich auch das Gefühl, er wird auf Ende Jahr gehen. Besseren Zeitpunkt gibt es fast nicht, weil das Bundespräsidium ist sicher etwas Irrsinniges. Und vor allem hat er natürlich jetzt wirklich ein erfolgreiches Bundespräsidium gemacht. Ich meine, wenn man es vergleicht mit der Karin Keller-Sutter, wo alles überschattet war, durch das Telefon mit dem Donald Trump. Beim Guy Parmelin ist es nicht so. Also er hat ein sehr gutes Jahr hinter sich gehabt. Er gilt allgemein, wie die alle Parteien raus, als Staatsmann. Er ist sehr beliebt im Bundeshaus. Also, ja, ich sehe es auch so. Also, es gibt nicht einen besseren Zeitpunkt. Ich glaube, das Einzige, was wichtig noch ist, ist, dass die Partei natürlich auch vielleicht etwas mitreden will. Und der Guy Parmelin ist extrem loyal. Ist extrem loyal. Und auf Deutsch gesagt, was heisst Partei? Wenn der Christoph Blocher ihm sagt, Guy, bleib jetzt noch bis Ende Legislatur, es ist für uns als Partei besser, dann würde wahrscheinlich die Guy Parmelin bleiben. Deshalb müssen wir mal diskutieren, wie sieht es eigentlich aus Sicht der SVP? Und verbunden mit dem natürlich auch die Frage, ist er allein? Geht er allein? Oder geht eventuell noch ein Freisinniger? Das ist natürlich die grosse Frage, Dominik.
Genau, ich glaube, wenn er jetzt geht, und das wäre, um noch den Sack zuzutun, traditionsgemäß müsste dann nächsten Freitag, 18. September, oder übernächsten Freitag, 25. September, gehen. Die Tradition ist zwar von den SPler, die zurückgetreten sind, in den letzten Jahren nicht eingehalten worden, aber eigentlich würde man sagen, der Guy Parmelin wäre so traditionell. Aber wenn er geht, das Jahr, dann glaube ich nicht, dass noch jemand von der FDP auch geht. Obwohl so eine Doppelvakanz seine wie soll ich sagen, seinen Charme hätte. Oder? Einerseits könnte die FDP einen von beiden Sitzen ins Trockene bringen. Oder? Das müsste man sich in der FDP ja irgendwann auch überlegen, weil es ist nicht sicher, wie die Wahlen nächstes Jahr ausgehen. Und andererseits, und jetzt sind wir bei dem Thema, das du ansprichst, oder? In der SVP hört man schon, dass sie eigentlich, und ich finde das als guter Institutionenpatriot eigentlich ein Skandal, aber dass man eigentlich zwei Sitze in der Deutschschweiz haben will. Und das kann man nicht machen bei einer Einervakanz. Bei einer Einervakanz ist für mich klar, dass mindestens eine Person aus der Romandie auf das Ticket muss. Und ich glaube auch, dass die Person dann gewählt wird. Bei einer Doppelvakanz ist es anders. Dann könnte man ja einen Roman aus der FDP wählen. Weil ich weiss, dass die FDP der Romandie ja, das Gefühl hat, wir haben Anspruch auf so einen Sitz. Den hat man jetzt nicht, weil der Sitz ist besetzt durch Ignacio Cassis. Und darum wird man dort antreten. Die FDP ist in der Romandie stärker als in der Deutschschweiz. Das Argument, das hörst du alle drei Minuten, wenn du mit einem Roman aus der FDP redest. Wir sind eigentlich die FDP und nicht ihr Deutschschweizer. Und darum gäbe es dort möglicherweise Kräfte, die da mitmachen würden. Aber ob dann die FDP als Ganzes mit Ignacio Cassis und einem Roman in die Wahlen nächstes Jahr will, da habe ich meine Zweifel.
Genau, und bei der Karin Keller-Sutter kann man eigentlich stark daran zweifeln, dass sie jetzt zurücktreten will, weil Exakt. Sie nicht wollen, jetzt zurücktreten mit dieser doch absehbaren Niederlage bei der UBS. Also beim Ständerat wird sie da keinen Erfolg haben. Und wie man sie kennt, hat sie das nicht so gern. Also sie wird nicht wirklich als eben Verliererin vom Platz gehen. Von dem her halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass sie geht. Und beim Ignacio Cassis, dort ist halt die Frage der Rahmenverträge. Und dort hat man schon den Eindruck, er will die um jeden Preis eigentlich noch selber betreuen. Das ist ja auf eine Art, muss man jetzt auch noch sagen, das ist ja noch anerkennenswürdig. Er hat uns ja das auch auf Deutsch gesagt eingebrockt. Also muss er das auch vor dem Volk noch vertreten. Aber es wird auch da tricky, weil die Rahmenverträge glaube ich nicht, dass die noch vor der Wahl kommen. Nein. Sondern die Abstimmung wird nach der Wahl sein. Das heisst, Ignacio Cassis muss sich dann nächstes Jahr überlegen, ja, tue ich nochmal eine ganze Legislatur anhängen, da glaube ich nicht, er wird dann sicher nur zwei Jahre bleiben. Also es ist noch recht offen. Und das Letzte, was ich wollte sagen, ist natürlich für die SVP, glaube ich auch, es wäre natürlich für sie praktischer, wenn sie jetzt ein paar Mal dazu bewegen könnten, dass er nochmal bleibt, oder bis im Sommer noch durchbeisst. Weil es ist in den gesamten Neuerungswahlen grundsätzlich für die SVP natürlich einfacher, wenn man jetzt will, eben den welschen Sitz wieder abgeben. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, auch aus staatspolitischer Sicht, die SVP ist mit Abstand die grösste Partei.
Genau.
Und ich finde, die grösste Partei muss die zwei grossen Sprachregionen vertreten. Also da geht nichts dran vorbei. Die FDP hat das auch gemacht seit 1848. Nachher macht es heute macht's die SP, die die zweitgrösste Partei ist. Also es ist eigentlich schon richtig, dass die SVP und die SP die zwei welschen Sitze bedienen. Und ja, es ist ein Problem natürlich aus Sicht von der FDP ist, und jetzt vor allem aus unserer rechtsfreisinnigen Sicht, das ist eine Tragödie, dass im Welschland die meisten Kandidaten, die in Frage kommen, sind linksfreisinnig, wenn nicht überhaupt sozialdemokratisch. Oder? Das ist natürlich bitter. Oder? Und es ist einfach eindeutig, wir sind ja ab und zu kritisch mit dem Cassis, aber auch der Cassis ist bürgerlich. Jetzt mal abgesehen von der Europafrage, ist er bürgerlich. Von der Karin Keller-Sutter müssen wir gar nicht reden. Die ist richtig super bürgerlich. Nachher haben wir dann irgendwie so einen Burghalter-Typ, der halt eigentlich ein bisschen die falsche Partei ist. Aber lesen das Bundeshausbriefing, sehr interessant. Dominik, seine Spekulationen, wo ich glaube, die Chance ist 50-50, dass der Bundespräsident wirklich zurücktritt. Dominik?
Gehen wir noch auf ein paar Namen. Wer, also bei so einer wahrscheinlichen Einzelvakanz, oder? Da ist für mich klar, die Favoritin ist die SVP-Vizepräsidentin, Nationalrätin Céline Amodru aus Genf. Die ist zwar vor etwas mehr als einem Jahr Mutter von ihrem zweiten Kind geworden, aber man sagt ihr nachher, dass sie halt wirklich Lust hat, auf Bundesrätin zu werden. Es gibt noch andere Namen, die man hört. Das ist einerseits der Nicolas Colli. Das ist ein relativ junger, ist erst 2023 reingekommen, Nationalrat aus Fribourg. Und der Yvan Pahu aus der Watt. Beim Yvan Pahu ist eher ein Aussenseiter, aber es ist natürlich so, oder? Die Watt und auch die SVP Watt will unbedingt einen Bundesrat. Es wäre noch ein spannendes Manöver, weil wenn der Pahu dann für die Watt drin ist, dann ist die ganze FDP aus der Watt eigentlich außer Traktanden. Dann kommen dann plötzlich dann nur noch Genfer und Neuenburger und so in Frage bei der FDP, wenn es dann dort irgendwann um den Sitz geht.
Und andererseits ist ja das wieder irgendwo auch eine Tradition, dass eben die Watt von der grössten bürgerlichen Partei vertreten wird. Und das war immer die FDP. Der Wattländer Sitz war eigentlich ein Erbhof von der FDP. Ganz selten ist der Welsche Sitz nicht von der Watt gestellt worden bei der FDP. Neuenburg ist ab und zu zum Zug gekommen, aber eigentlich ist das Wattland die Hochburg. Genau. Und von dem her hat es auch eine gewisse Logik, dass die SVP das übernimmt. Und die SVP ist ja im Wattland auch relativ stark. Also die Bauern sind dort noch stark. Genf wäre eigentlich speziell für die SVP. Aus meiner Sicht wäre es interessanter, weil Genf eigentlich mehr Wachstumspotenzial hat für die SVP, auf jeden Fall. Aber gut, sehen wir dann, wie das läuft. Soweit unsere Spekulationen. Was keine Spekulation ist, ist, ihr braucht jetzt ein Auto. Ihr braucht eins. Es ist einfach Zeit, dass ihr jetzt ein neues Auto kauft. Und wenn ihr ein neues kauft, und ich würde es wirklich empfehlen, weil es gibt nichts Schöneres als ein neues Auto, dann sucht das auf carmarket.ch. Das ist die grösste, nicht die grösste, aber sicher die beste Plattform für Occasionen in der Schweiz. carmarket.ch. Hört jetzt gut zu.
Am Jan Sommer seine Meinung zum Automarktplatz carmarket.ch ist seriös. Und zwar, weil du über 65'000 geprüfte Qualitätsfahrzeuge findest, die garantiert von einem seriösen Händler sind. Übrigens gibt es neu auch Winterreifen inklusive Montage auf carmarket.ch. Check's aus!
Ja, wenn wir schon bei der Bundesrat sind, reden wir noch über Beat Jans. Der Beat Jans, wo in der Asylpolitik eigentlich, ja, eher zögerlich vorgeht, hat noch andere Ideen. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat ja angekündigt, er hat jetzt eine neue Idee, wie man eben könnte umgehen mit Asylbewerbern oder mit Asylgesuchen, so muss man sagen, die offensichtlich keine guten Gründe haben. Und dort soll es künftig ein sogenanntes vorgelagertes Verfahren geben, wo man dann die schnell erledigen kann. Man erinnert sich, dass er hat ja schon mal von dem 24-Stunden-Verfahren geredet, das irgendwie geht, glaube ich, 23 Tage. Sozialdemokraten sind noch nie gut im Rechnen gewesen, aber das ist schon ein bisschen weit daneben. Ich weiss, wir haben ja diese Woche über Grundkompetenz in der Schule geredet. Beat Jans, Basel, gut. Aber jetzt gehen wir zurück. Vorgelagertes Verfahren hat er gross erzählt. Und man muss ja dann dieser Sache auf den Grund gehen. Und das hat der Kasper Schwarzenbach gemacht. Und weißt, es bleibt einfach, wenn man beim Beat Jans auf den Grund geht, es bleibt nicht viel. Am Schluss ist vor allem die entscheidende Frage, wenn du dann so einen abschlägigen Entscheid hast bei so einem vorgelagerten Verfahren, kannst du dann ziemlich sicher wieder Rekursmöglichkeiten machen und am Schluss geht es gleich lang wie heute, ein normales Asylverfahren, oder vielleicht geht es noch länger, weil dann kannst du vielleicht nachher noch mal ein Asylverfahren machen. Alles Sachen, die nicht klar sind. Und dann will man die ganze Idee in einem Pilotprojekt 1 bis 2 Jahre lang testen. Schau, es ist einfach wieder eine Nebelbetarde aus der Verzögerungsfabrik Beat Jans Aktiengesellschaft. Nicht anonym, sondern man kennt alle die Leute, die dort bei ihm rundherum arbeiten und wahrscheinlich einfach nichts anderes machen als verzögern, damit er möglichst schnell das Departement wechseln kann.
Genau, hätte ich jetzt gerade auch betonen. Er wird einfach nichts mehr machen, wo irgendwie mühsam ist oder wo ein bisschen umstritten ist. Dafür wird er, hat er gerade angekündigt, und das ist also richtig populistisches Waffenrecht, irgendwie verschärfen, weil Aarau soll irgendeinen Hinweis gegeben haben, dass man da irgendwie etwas machen können mit dem Waffenrecht. Und wenn man es genau anschaut, ich weiss nicht, was man machen will. Es ist völlig offensichtlich, der hat alles eigentlich richtig gemacht, der Täter. Es war alles legal gewesen, was er gemacht hat. Also von dem her, auch das eine Nebelbetarde. Gehen wir zu einem anderen Thema. Mercosur ist keine Nebelbetarde. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist ein ganz gutes Freihandelsabkommen, das notabene der Guy Parmelin auch ausgehandelt hat und wo wirklich der Schweizer Wirtschaft etwas bringen würde. Bauern tun ein bisschen dumm und ein bisschen mühsam, aber Mercosur bleibt wichtig. Und wenn ihr mehr wissen wollt, hört jetzt den Tech Talk. Der Tech Talk ist aus meiner Sicht wirklich der beste Podcast zu Themen von der Wirtschaftspolitik, von der Swissmem, dem grössten Industrieverband in der Schweiz. Tech Talk, alles zum Mercosur. Jetzt gut zuhören.
Hey, das ist ein Wirtschaftsabkommen. Es ist ein technisches Freihandelsabkommen, das nichts anderes will als Zölle senken. Und das sollten sich die Politiker überlegen, wenn sie am Stimmknopf sitzen.
Das Freihandelsabkommen Mercosur kommt in die Herbstsession. Der Martin Hirzel, Präsident vom Verband von der Schweizer Tech-Industrie Swissmem, wehrt sich im neuesten TikTok gegen Forderungen von Links-Grün und von den Bauern.
325'000 Jobs in der Schweizer Tech-Industrie mit ihren Familien leben vom Export, erlauben uns also auch neue Märkte zu erschliessen.
Der neueste TikTok jetzt auf YouTube oder direkt bei swissmem.ch.
Ja, ganz eine gute Geschichte heute in der Zürich-Zeitung um die Zukunft der Herdöpfel. In dieser unglaublichen Hitze, die ja anscheinend soll jetzt immer schlimmer werden. Dominik.
Ja, wir haben darüber berichtet, dass es Pommes frites-Krise ist ja ausgebrochen, weil die Herdöpfel kleiner sind, sind Pommes frites kürzer. Ich habe eigentlich kurze Pommes frites gar nicht so ungern, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt sagen natürlich Produzenten und so weiter, ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Herdöpfelsorten entwickelt, die besser mit der Trockenheit umgehen können. Das hat übrigens Guy Parmelin am Mittwoch auch auf eine entsprechende Frage gesagt, wenn es um die nächste Landwirtschaftspolitik geht. Nur, um das herauszufinden, wie das ist, müsste man eben können moderne Genmethoden, also die sogenannte Genschere, anwenden und ausprobieren und nicht irgendwie für irgendein Experiment, irgendwie, ich weiß nicht wie viele Jahre, irgendwelche Ethikkommissionen müssen gehen fragen von Leuten, die gar keine Ahnung und auch kein Interesse an feinen Herdöpfeln haben.
Und es ist auch wieder ein gutes Beispiel, oder? Gentechnologie ist eine der besten Methoden, wie man mit der Klimaerwärmung umgehen kann. So können wir nämlich unsere Saatgut verbessern, können das anpassen, wir können ja auch Pestizide dem anpassen, man kann alles dem anpassen. Übrigens etwas, was die Menschheit auch seit Zehntausenden von Jahren, nein, Zehntausend ist falsch gesagt, seit wir die Landwirtschaft haben, also etwa 10'000 Jahre, die Menschheit ständig müssen mit dem Klimawandel umgehen. Klimawandel ist ja nichts Neues. Es ist ja nur neu, dass wir auch noch einen Beitrag leisten. Aber grundsätzlich kennt man das, oder? Die Römer haben es wärmer gehabt, nachher ist es wieder kälter geworden und so weiter. Man hat immer müssen Pflanzen irgendwie züchten, dass sie besser sind, je nach Klima. Und da wäre Gentechnologie sehr gut. Und wer ist gegen Gentechnologie? Wo am meisten stürmt wegen dem Klimawandel und uns sagt, wir verhungern. Aber wenn wir dann etwas machen wollen gegen den Hunger oder gegen kurze Pommes frites, ist auch wieder nicht recht. Das sind die Linken. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo die Linken nicht so eine grosse Rolle spielen. Es geht um die Luftabwehr von der Schweiz, wo ja, wir ein bisschen Mühe haben, die jetzt erneuern, Dominik.
Ja, bestellt haben wir sie ja, die Patriot-Systeme, die sollen mindestens ein Drittel von der Schweiz abdecken gegen Raketen und so weiter aus der Luft. Nur, jetzt ist es natürlich so, die Ukraine braucht die schon ein bisschen dringender als wir. Das gebe ich ja offen zu. Dann hat man gesagt, ja gut, wir bestellen die halt, wir nehmen halt Serie von Deutschland oder so. Und dann haben wir Deutschland hat dann aber ihre der Ukraine gegeben und jetzt tut die USA halt lieber Deutschland beliefern als die Schweiz. Weil Deutschland natürlich auch ein NATO-Staat ist. Ich verstehe das alles. Und gleichzeitig gehen die Preise auf für die Dinger, ist auch klar. Die Nachfrage ist halt gross. Und das Problem ist eben, man hat jetzt Verhandlungen mit Deutschland gemacht und das hat sich zerschlagen. Es ist halt schwierig im Moment, an diese Dinger heranzukommen, obwohl sie offensichtlich funktionieren, aber die Ukraine sie ganz dringend braucht. Ich kann es verstehen, hat auch damit zu tun, dass man natürlich eben nicht irgendwie bei der NATO wirklich mitmacht, wenn die etwas einkauft. Oder? Da sind wir halt eher in der zweiten Reihe. Es ist ein Risiko, das muss man schon zugeben.
Absolut, da können wir nicht viel machen. Man hätte halt vielleicht vor 10 Jahren sollen anfangen aufrüsten.
Oh ja.
Das war noch nicht so ein Thema gewesen. Dort hat man noch alles bekommen und alles so sehr günstige Preise. Und jetzt ist es natürlich furchtbar, weil alle Armeen auf der Welt eigentlich mehr oder weniger das gleiche Waffensystem wollen und unbedingt wollen aufrüsten. Ja, Dominik?
Es hat Leute gegeben, die zum Beispiel der FDP-Regierungsrat Philipp Müller hier in Bern, Sicherheitsdirektor, er hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2015 oder 2016 gesagt, man soll jetzt anfangen aufrüsten. Und er ist von den Medien als durchgeknallt und kopfvergessen blöd angestellt worden. Das ist einfach, oder? Dabei hat man, ist das immer das Konzept gewesen, 10 Jahre vorher tut man das anschaffen. Und jetzt sieht es aus, dass man die Patriot 10 Jahre spät überkommt.
Genau, und es sind alles die Leute oder die Medien, die ja auch beim Ukraine-Krieg absolut dafür sind, dass die Ukraine sich wehrt und dass man da aufrüstet und denen hilft und so weiter. Für die Ukraine sind ja die Waffen jetzt plötzlich alle gut, während für uns sind Waffen immer noch nicht gut. Oder? Die SP will ja immer noch die Armee abschaffen und mit ihr eigentlich viel, viel Journalisten eben auch. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Gottlieb Höppli, unser sehr, sehr geschätzter Kolumnist, hat heute mal zu der obersten Lehrerin etwas gesagt. Die oberste Lehrerin ist nämlich auch so ein verwirrlicher, falscher Begriff. Dominik, um was geht's?
Ja, Dagmar Rösler wird immer so bezeichnet. Also bei uns nicht, aber... Oder höchstens in dem Artikel jetzt mit Anführungs- und Schlusszeichen, aber im Tagesanzeiger und anderen Medien. Es gibt keine oberste Lehrerin. Sie ist Chefin von der Lehrergewerkschaft. Es heisst zwar irgendwie Lehrerverband, aber es ist die Lehrergewerkschaft. Und entsprechend antwortet sie auch oder auf die Diskussion, die wir ja auch geführt haben in Sachen Grundkompetenz an Lesen, Schreiben und Rechnen. Es sind alle schuld, oder? Also der familiäre Hintergrund, auf Deutsch eigentlich Migrantenkind, aber das sagt man natürlich nicht so. Und irgendwie soziale Medien sind schuld und so weiter. Grosse Unterschiede in den Klassen sind schuld. Aber nie schuld sind Lehrerinnen und Lehrer. Und das, klar, das ist ihre Aufgabe als Gewerkschaftschefin. Aber sie weiss auch, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. Und dass es sehr fraglich ist, was man kann, also dass im jetzigen System wirklich auch Lehrerinnen, die gut sind, auch belohnt werden und etwas davon haben. Sie weiss, dass das nicht so ist, sondern dass alle diese Löhne sehr stark einfach von irgendwie, wie lange man schon Lehrer ist oder so, abhängt und welches Niveau, dass es also nichts zu tun hat mit dem tatsächlichen Erfolg im Klassenzimmer.
Genau, und was eben bei der Dagmar Rösler auch ein Ärgernis ist, nicht nur, dass sie verständlicherweise ihre Lehrer verteidigen, ist ja mehr oder weniger okay, weil es ist eine Gewerkschaft, richtig. Nein, aber sie tut ja Bildungsreformen nie kritisieren. Sie haben ja richtig, alles genau. Immer abgenickt, oder? Der Lehrerverband nicht nur unter ihr, schon vorher. Immer alles abgenickt und immer alle die absolut nutzlosen, teilweise kontraproduktiven, total überflüssigen Reformen alle unterstützt. Und das sind alles Reformen, die eigentlich das Leben von einem Lehrer enorm erschwert haben. Bürokratisiert haben, die Elterngespräche ausgebaut, Protokoll erfordert und so weiter. Der Grund, warum man keine vernünftigen Leute mehr findet, bald keine vernünftigen Leute mehr findet, die wollen, Lehrer werden, hat mit dem zu tun. Nur ein kleines Beispiel aus unserer Nachbarschaft. Eine junge Lehrerin, total motiviert, hat wirklich gemeint, das sei ihren Traum. Beruf hört jetzt auf, weil es unerträglich ist, die ganze Papierarbeit, die die ganze Zeit leisten müssen. Es ist nicht mehr gut. Und da hat Frau Rösler, unsere oberste Gewerkschafterin von der Lehre, nie etwas dazu gesagt. Gar nichts. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Es ist eigentlich eher ein Ausblick. Das Wochenende wird eine entscheidende Wahl stattfinden in Deutschland. Wahrscheinlich entscheidend, sind wir noch nicht ganz sicher, aber in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt. Eigentlich ein kleines, 2 Millionen Einwohner, das ist für Deutschland nicht so gross, aber es ist in Ostdeutschland. Und, ja, Dominik, warum ist es so eine wichtige Auseinandersetzung?
Weil die Umfragen einen unglaublichen Sieg von der Alternative für Deutschland zeigen. Also, wenn man dort fragt, dann liegen die bei 40, 41 bis zu 43%, je nach Umfrageinstitut. Und das wäre ein unglaublicher Wert. Man muss sich vorstellen, dass, dann kommt man schon näher an eine absolute Mehrheit an. Nicht sicher, ob das ist. Und es ist auch nicht sicher, ob die Umfragen wirklich verheben. Also, ich habe heute gerade noch etwas gelesen, dass vor 5 Jahren, bei der letzten Wahl, das ganz ähnlich war. Also die AfD ist, hat sich Kopf-an-Kopf-Rennen geleistet mit der CDU, ist dann aber am Wahltag 6% tiefer gewesen, als die Umfragen gezeigt haben. Aber es ist natürlich ein anderes Niveau. Damals ist es um 20% versus 26%, jetzt 43%. Und dann sehen wir dann am Sonntagabend, wo die Partei wirklich landet. Es ist einfach so, das ist das Resultat von dieser Brandmauer. Es ist auch das Resultat von einer Politik, wo sich alle Parteien einfach nur in eine andere Richtung und in die gleiche Richtung gehen, mehr oder weniger. Und darum die Menschen die Nase voll haben und etwas anderes wählen. Und man kann auch so oft wiederholen, dass die Partei in Sachsen-Anhalt irgendwie rechtsextrem sei. So, es hat grusige Leute dort. Das, mit dem macht man sie eigentlich nur stärker, habe ich manchmal den Eindruck.
Ist ja schön übrigens, die Formulierungen, die man hört. Entweder sagen sie in Teilen rechtsradikal oder sie sagen gesichert rechtsradikal. Ja. Beides ein Hinweis, dass man sich nicht so sicher ist und dass man eigentlich weiss, rechtsradikal ist ein Schimpfwort. Und ein Schimpfwort ist eigentlich nicht so gut in der Politik, so irgendetwas zu beschreiben. Aber Politologen tun ja das sehr, sehr gerne benutzen, wie sie auch immer die SVP entweder als rechtspopulistisch oder nationalkonservativ, einfach immer negative Begriffe komischerweise verwendet haben. Während auf der Linken redet man von links autonom und so sind auch oder gar nicht mehr links. Nein, aber vielleicht noch schnell wegen der Umfrage. Was sicher der Fall wird sein, ist, dass alle Gegner von der AfD massiv mobilisiert werden, dadurch, dass jetzt schon seit Wochen in allen Medien und in allen Umfragen eigentlich der Sieg vorausgesagt wird. Von dem her, meine Prognose ist, die tönt weniger gut abschneiden, als man denkt. Weil nämlich alle anderen extrem mobilisiert werden. Also, ich meine, ist ja klar. Jetzt meine jeder, der SPD ist oder CDU geht, jetzt wählen. Und das wäre vielleicht nicht der Fall gewesen, wenn nicht so ein riesen Theater gewesen wäre, die ganze Zeit in den Medien. Also, teilweise ist vielleicht sogar eine Agenda dahinter, teilweise ist einfach der normale Effekt, dass in den Umfragen, die Leute mal ihren Ärger ausdrücken, aber es wird eben dann auch die andere Seite mobilisiert. Warum ist das wichtig? Wir werden am Sonntag ziemlich sicher, ist noch nicht ganz sicher, wenn es jetzt ganz, ganz langweilig wird, das Ergebnis, dann machen wir kein Bern einfach spezial. Aber wenn es außerordentlich wird und vielleicht eben, und das ist ja der Punkt, für die Bundespolitik auch relevant wird, oder? Wenn zum Beispiel die AfD wirklich würde eine riesige Mehrheit machen und könnte nachher allein regieren, wäre das schon sehr relevant, auch für Berlin, dann würden wir sicher eine Sendung machen. Schaut einfach, wir melden es dann über die Wahlen von Sachsen-Anhalt, weil normalerweise tun wir also nicht über jedes Bundesland von Deutschland, so gern wir Deutschland haben, berichten. Gut, das war Bern einfach am 4. September 2026. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer gilt auch jetzt, dürft ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Also, wir hören uns wieder auf jeden Fall am Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal, eventuell auch am Sonntag. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch